So, jetzt kommen wir zum fünften Teil der Bibelarbeitsserie »Muss ich denn sterben, um zu leben?« Im fünften Teil geht es um den Dienst an Gott und den Dienst in der Gemeinde. Es geht darum, zu dienen mit ganzem Herzen. Und Vater, wir danken dir für Jesus, der uns gedient hat, indem er sein Leben niedergelegt hat, der uns gedient hat, indem er uns Schuld vergibt, der uns dient, indem er uns Heilung schenkt. Und wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns führt und leitet, der uns auch den Platz finden lässt, an dem wir dienen können. Wir danken dir, Herr, dass du auch jetzt durch dieses Wort zu uns redest. Amen. Es geht los mit Galater 2, 20 bis 21. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wer das von sich sagen kann, mein altes Ich ist mit Christus gestorben, der ist fit gemacht für den Dienst. Den Dienst zu Gott hin und zu meinem Nächsten. Paulus schreibt, alles, was mir Gewinn war in meinem alten Leben, ja, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, aus meiner Leistung, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glaubenden zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Philipper 3, 7 bis 11. Merke, Auferstehungskräfte bekomme ich nur, wenn zuvor etwas gestorben ist. Im 1. Petrus 4 lesen wir, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dann rede er es als Gottes Wort. Und wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen wird durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben so die ganze Serie bisher das gehört. Ich denke, ihr habt es dann auch wahrgenommen. Wir haben unseren Wert und unsere Identität nicht in dem, was wir arbeiten, was wir darstellen, sondern wir haben unseren Wert, unsere Identität in der Liebe des Vaters gefunden. Da heraus sind wir auch befreit, andere Menschen zu lieben und ihnen selbstlos zu dienen. Übrigens, ihr könnt auch dieses Konzept wieder herunterladen. Weiter unten in den Beschreibungen findet ihr einen Link. Wenn unser Dienst am Nächsten, unser Gutes tun, darin begründet ist, damit Gott uns annimmt oder ein besserer Mensch zu werden, dann ist das Religion, Selbsterlösung. Ja, wenn ich etwas tue, um von Gott etwas zu bekommen, ja, oder Gott zu beeindrucken oder Gott milde zu stimmen oder, ja, dienen wir aus eigener Kraft oder aus eigenem inneren Mangel heraus, wird Frustration die Folge sein. Ja, wenn ich von mir heraus, ich sehe eine Not und ich denke, ich muss ihm jetzt helfen und dann helfe ich ihm und bekomme keine Dankbarkeit, keine Rückmeldung. Wie oft bin ich dann frustriert? Wenn du dann frustriert bist, dann merkst du, dass du aus dir heraus gedient hast. Wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott gibt, nicht aus der eigenen Kraft. Und wir können auch nicht so viel erarbeiten und dienen, um irgendwie die Anerkennung Gottes zu erreichen. Ja, das erreichen wir nie. Deswegen ist Christus gestorben und auferstanden. Und dann ist der andere Punkt, wenn du versorgst, auf dem Weg des Dienstes, ein besserer Mensch zu werden, wenn du versorgst, wenn andere deinen Dienst ablehnen, dann kommt sowas wie Selbstverdammnis und Resignation in dein Leben. Ja, dann gibst du auf, dann willst du nicht mehr. Oder du beschuldigst dich, dass du das noch gar nicht kannst, dass du so schlecht bist, oder. Dann gehst du zu Gott und sagst, ich schaff das nicht. Und Gott wird dir freundlich antworten, genau. Du schaffst es nicht. Gib auf. Hör auf, rumzurudern und dich anzustrengen und zu versuchen, die Anerkennung, deine Anerkennung durch Werke zu bekommen. Lass los. Gib auf. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich täglich und folge mir nach. Im Römer 8,1 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis bedeutet auch keine Selbstverdammnis. Gott verdammt dich nicht. Also hör auch auf, dich selbst zu verdammen. Dann ist es sein Leben und seine Kraft, die in dir lebt, nicht mehr dein Leben und deine Kraft. Dann werden die Auferstehungskräfte wirksam und du wirst erstaunt sein, zu was du fähig bist, in welchem Maß du Gott dienen und Menschen dienen kannst, wenn seine Auferstehungskräfte in dir wirken. Er ist in mir und ich bin in ihm. Wie es heißt es, welche der Geist Gottes treibt oder leitet, die sind Gottes Kinder. Römer 8,14. Das heißt also, ich habe Jesus meinem Leben nicht hinzugefügt. Der ist nicht so eine nette Spielerei. Wenn es mir gut geht, rufe ich Halleluja. Und wenn es mir schlecht geht, schreie ich, Gott, wo bist du? Sondern er ist mein Leben. Jesus ist mein Beleben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dieser Jesus, diese Liebe von Gott, verändert sich niemals. Seine Liebe zu mir, seine Liebe zu uns, ist nicht abhängig von irgendeiner Tagesform und auch nicht von meiner und auch nicht von meinen Gefühlen. Das lerne ich oder habe ich gelernt über die Jahre immer mehr und mehr. Ich lernte, dass Jesus alles ist, was ich brauche. Absolut alles. Er ist tatsächlich in der Lage, mein Leben auszufüllen. Ob ich im Dienst bin oder nicht, so wie jetzt die Dienste alle weggebrochen sind, das bringt bei mir keine Identitätskrise heraus. Ich bleibe Kind Gottes. Ich bleibe von Gott geliebt. Das ist auch wichtig für die Männer und Frauen, die den Ruhestand erreicht haben. Ihr bleibt Kinder Gottes. Ihr bleibt von Gott geliebt. Auch wenn ihr nicht mehr aktiv unterwegs seid. Das, was ich dann mache, ja, was ich dann tue im Reich Gottes, kann ich tun, weil ich befreit worden bin von meinem alten Ich. Das, was ich tue, was ich arbeite, auch was ich nicht arbeite, wo ich mich zurücknehme, das kann ich alles tun aufgrund der Tatsache, weil ich befreit worden bin von meinem alten Ich und weil meine Identität in der Liebe des Vaters ist. Was bedeutet das im Endeffekt? Das macht mich frei von mir selbst, wenn ich nicht mehr Mittelpunkt bin. Und wenn ich frei bin von mir, dann bin ich auch frei von dir. Und wenn ich frei von mir selber bin, also mein Ich nicht mehr im Mittelpunkt ist, dann muss ich auch keine Versuche mehr starten der Selbstverwirklichung. Dann suche ich nicht mehr den Dienst, der mich glücklich macht, sondern kann dort dienen, wo Gott mich hingestellt hat. Ob in der Verkündigung des Wortes Gottes oder beim Toilettenputzen. Meine und deine Identität liegt nicht darin, dass wir die Anerkennung von Menschen bekommen, sondern liegt darin, dass wir Kinder Gottes sind, geliebt von unserem himmlischen Vater. In dem Moment nämlich, wo deine Identität darin liegt, in dem, was du tust, hat der Teufel Möglichkeiten, in dein Leben zu kommen und dich zu manipulieren. Ja, In dem Augenblick, wo du abhängig bist von deinem Dienst und von anderen Menschen, bist du manipulierbar. In dem Augenblick, wo bereits alles ausgefüllt ist in deinem Leben von der Liebe Gottes, kann dich niemand manipulieren. Ja, das ist dieser Punkt. Wenn etwas in uns abgestorben ist, ist es nicht mehr versuchbar. Ich habe ja als 12-Jähriger geraucht, angefangen zu rauchen, und ich habe das Zeug ja am Ende, ich habe sie fast gefressen. Ich habe 2 Schachteln am Tag gebraucht. Ich bin mit Zigaretten abends eingeschlafen und 3-mal bin ich aufgewacht. Morgens hatte ich ein Brandloch im Bett. Ja, da gab es den Spruch: Rauche nie im Bett. Die Asche, die herunterfällt, könnte dein eigenes sein. Es war ich habe geraucht. Und in der Zeit, wo ich dann aufgehört habe zu rauchen, das war ich versuchbar. Ja, da, wenn da einer in meiner Gegenwart geraucht hat, da habe ich mitgeatmet. Ja, dann habe ich irgendwann, bin ich rückfällig wieder geworden und, ne? Aber jetzt, Jahre später, ich bin dort nicht mehr versuchbar. Das Thema ist tatsächlich durch. Etwas, was in mir gestorben ist, kann man nicht mehr versuchen. Deswegen sind wir ja gestorben, sagt die Bibel. Unser neues Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn mein Ich gestorben ist, dann wird mein Dienst und meine Berufung auch nicht zum Götzendienst. Es ist wichtig, dass wir herausfinden, dass die wahre Freiheit im totalen Loslassen liegt, wo ich um nichts mehr kämpfen muss. Merke, alles, was ich mir nehme, das muss ich verteidigen. Ämter, Positionen, was auch immer, alles, was ich mir nehme, das muss ich verteidigen. Aber was ich geschenkt bekomme, das kann ich behalten. Und ich kann es auch wieder loslassen, weil ich weiß, dass Gott all meinen Mangel ausfüllen wird. Alle meine Quellen sind in dir. Psalm 87,7. Das heißt, ein Dienst, der mir anvertraut ist, den kann ich tun. Und wenn er beendet ist, kann ich ihn auch wieder loslassen, weil ich nicht meine Identität in meinem Dienst habe, sondern in der Liebe des Vaters. Weil ich weiß, wer ich bin, weil Gott Ja zu mir gesagt hat, muss ich dir nicht mehr beweisen, wer ich bin. Und das macht mich frei, dir zu dienen, ohne Anerkennung zu erwarten. Ich muss dir dann nicht erzählen, was ich alles kann, und muss dir nicht erzählen, was alles schon mit Gott erlebt habe und was Gott alles durch mich schon gewirkt hat. Das ist alles nicht mehr wichtig, weil darüber nicht mein Wert bestimmt wird. Mein Wert liegt nicht in deiner Bewertung. Wenn dein Wert nicht mehr abhängig ist von der Bewertung deines Chefs, deiner Kinder, der Mitarbeiter der Gemeinde, deines Pfarrers, wem auch immer, das bedeutet Freiheit. Das bedeutet, ich bin frei von dir. Das heißt, ich kann dich lieben, ich kann dir unvoreingenommen begegnen. Und warum kann ich den anderen jetzt unvoreingenommen lieben und begegnen? Weil ich ihn nicht mehr brauche, um selbst glücklich zu werden. Das ist die gute Botschaft. Es macht uns frei voneinander, damit wir tatsächlich einander dienen können. Merke, wenn wir einander dienen können, ohne etwas voneinander zu erwarten, dann haben wir das so, wie der Leib Christi funktionieren sollte. Wenn wir einander dienen können, ohne etwas voneinander zu erwarten, dann funktioniert der Leib Christi. Wenn ich dich nicht gebrauche, um meinen Dienst zu bauen, um meine Anerkennung zu bekommen, dann bin ich wirklich frei. Wenn ich andere brauche, um meine Berufung zu leben, meine Anerkennung zu bekommen, dann bin ich weg. Dann bin ich nicht weit weg von Manipulation, so rum, ja. Wenn ich andere dazu brauche, dann bin ich in der Gefahr zu manipulieren. Dann kommt dieses Fishing for Compliments. Das heißt, ich diene irgendwo und dann rede ich meinen Dienst schlecht, nur damit die anderen mir sagen, das stimmt gar nicht, du bist total tüfter Kerl, ja? Vielleicht kennt ihr das vom Gemeindenachmittag mit dem Kuchen, ja? Ich sage jetzt mal Oma Elsa, falls du zuhörst, Oma Elsa, vergib mir. Ja, Oma Elsa bringt ihren von allen geliebten und geschätzten Streusel Puddingkuchen. Und sie stellt ihn hin und sagt, ach, ich weiß gar nicht, ob mein Kuchen so gut ist. Und alle sagen, aber Oma Elsa, wir wissen doch alle, dein Kuchen ist der beste von allen. Das ist Fishing for Compliments. Wenn wir unser Leben von Gott ausfüllen lassen, von der Liebe Gottes, sind wir frei davon. Ich bin glücklich in Christus, ich habe meine Identität, ich habe meine Anerkennung von meinem Vater im Himmel. Der liebt mich, der findet mich voll in Ordnung, so wie ich bin. Gott hat ein dickes, fettes Ja gesagt über meinem Leben und das hat er auch über deinem Leben gesagt. Und wenn wir das, was ich bisher gesagt habe, wirklich leben, dann können wir auch ungehindert unsere Berufung und unseren Auftrag leben, einander zu dienen, jeder mit der Gabe, welche er empfangen hat. Wenn wir das wirklich begriffen haben, dann brauchen wir uns nicht mehr gegenseitig, um uns besser zu fühlen. Dann muss ich dir nicht dienen, damit es mir besser geht. Es ist völlig in Ordnung, sich beim Dienst oder nach dem Dienst oder nach getaner Arbeit wohlzufühlen, sich an dem zu freuen, was man geschaffen hat. Es ist völlig in Ordnung. Aber wenn wir uns darüber definieren, darüber unsere Anerkennung holen, dann wird es irgendwann komisch. Dann werden wir komisch und für andere ungenießbar. Dann ist auf einmal wichtiger, was ich tue, wie ich es tue und wie ich bei anderen ankomme. Ja, dann ist das wichtiger als das, wer ich bin. Was wäre dann, wenn Gott alles aus unserem Leben wegnehmen würde? Nichts mehr übrig bleibt. Alles, was unseren Dienst, unsere Berufung ausmacht. Was ist, wenn in deinem Leben etwas passiert, das du nicht verstehst? Was ist, wenn Menschen dich nicht so behandeln, wie du denkst, dass du zu behandeln wärst? Was ist, wenn dein Konto nicht so voll ist, wie du gedacht hast? Dass, wenn du nicht die Freunde hast, von denen du gedacht hast, die müsste ich jetzt eigentlich haben. Die stehen mir jetzt zu. Was ist, wenn deine besten Freunde dir den Rücken zukehren? Was ist, wenn Dinge passieren, die nicht angenehm sind? Wenn dich jemand enttäuscht? Wenn dein Dienst nicht genügend gewertschätzt wird? Was ist, wenn du von dir selbst enttäuscht bist? Das sind alles die Fragen, wo sich abklärt, ob das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, wirklich bei dir gelandet ist, bei mir gelandet ist, ob das wirklich greift in meinem Leben oder nicht. All diese Fragen, ja, stell dir so eine Frage, was ist dann? Und hier mit der Antwort merkst du, ob die Botschaft der Liebe Gottes, die Botschaft von Gott wirklich bei dir, bei mir gelandet ist. Jede Prüfung, die wir durchmachen, ist auch eine Prüfung unserer Haltung und sie offenbart den Grad des Gestorbenseins. Wenn dann plötzlich oder auch schleichend etwas passiert, was wir uns nicht so vorgestellt haben, fangen wir oft darüber zu diskutieren, wo kommt das jetzt her? Wer hat jetzt Schuld daran? Das ist wie in der augenblicklichen Corona-Krise. Wer hat Schuld? Und dann verrennen wir uns oft ja in unserem Denken und Bewerten. Wer ist schuld an meiner jetzigen Situation? Kommt es von Gott oder war es der Teufel? Wisst ihr was? Es ist überhaupt nicht wichtig, woher es kommt. Die Frage ist, wie stehst du in dieser Situation? Wie stehst du darin? Ist dein Herz fest? Die Frage ist, wie reagieren wir in den Situationen? Fangen wir an zu jammern und zu klagen, uns zu beschweren, mit Fingern auf andere zu zeigen und zu sagen, die anderen sind schuld? Oder fangen wir an, Gott zu preisen und zu sagen, hey, du hast eine Lösung für diese Situation? Auch wenn ich sie im Augenblick nicht verstehe, warum mir das jetzt geschieht. Ich will zu Gott gehen und ich will dann beten. Und das ist ein Gebet, was ich euch vorschlage. Dann kann man beten. Vater, du hast für diese Situation schon Vorsorge getroffen, bevor ich diese Not überhaupt hatte. Ich weiß, dass sie jetzt da ist. Und deswegen rücke ich ganz dicht an dich heran. Danke, dass du mir zeigst, wie deine Vorsorge aussieht. Und wieder Psalm 87,7, ihr merkt schon, gibt so Lieblingsbibelstellen, ja. Alle meine Quellen sind in dir. Ich komme immer wieder auf dasselbe zurück, wieder und wieder. Es geht um meine und um deine Identität als geliebtes Kind Gottes. Es geht um unsere einfach alltäglich gelebte Beziehung mit Gott. Bei Jesaja 26,3 lesen wir, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Und bei Philipper 4,7 lesen wir, und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Frieden Gottes, wenn ich im Frieden Gottes bin, wenn ich von Gott gefüllt bin, mit ihm im Frieden bin, mit meiner Lebenssituation im Frieden bin, mit meinem Platz, wo Gott mich hingestellt hat zum Dienen, wenn ich damit im Frieden bin, dann bewahrt es mich auch vor dem Ausbrennen. Weil ich muss ja nicht mehr leisten, um Anerkennung zu bekommen. Der Friede Gottes bewahrt mich auch vor Bitterkeit, wenn mein Dienst abgelehnt wird. Aber durch den Frieden Gottes, der mich bewahrt und leitet, schaffe ich es eben auch, mal durch Zeiten mit viel Arbeit und Herausforderung durchzukommen. Der Friede Gottes ist nicht gleichzusetzen mit Faulheit. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt. Der Friede Gottes bedeutet nicht faul sein. Frieden Gottes bedeutet, ich habe Ruhe, auch inmitten vom Sturm fühle ich mich geborgen. Um diesen Frieden geht es, diesen Frieden mit Gott zu leben, zu erleben, damit ich dann eben auch, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn mal harte Zeiten kommen, ich nicht wie all die anderen durcheinander renne, und ja, sondern wirklich von Gott her weiß, er wird mich durch diesen Sturm durchtragen. Bei Jeremia 12 lesen wir, wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Wenn du schon im Land, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Nächste Frage. Bist du bereit zum Dienen? Auch wenn du weißt, dass einer von denen, denen du dienst, dich ans Kreuz liefern wird. Johannes 13. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Dann goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ob mein Ich tatsächlich gestorben ist, zeigt sich darin, wie ich auf die Reaktion zu meinem Dienst reagiere. Verführt mich die Anerkennung meines Dienstes dazu, stolz zu werden und überheblich auf andere herabzublicken, stehe ich in Gefahr zu fallen. 1. Korinther 10,12. Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Aber hört bitte, ihr hört schon die ganze Zeit, aber hört bitte. Wir dürfen uns freuen an den Diensten und an den Dingen, die uns gelingen. Ich habe so einen schönen Spruch gefunden von Doug Hammarskjöld. Der Spruch heißt, sich des Erfolgs freuen ist etwas anderes, als ihn für sich in Anspruch zu nehmen. sich des Erfolgs freuen, ist etwas anderes, als ihn für sich in Anspruch zu nehmen. Sich das Erste zu versagen, ist für Heuchler und Lebensverneiner. Sich das Andere zu gönnen, sich das Andere gönnen, ein Vergnügen für Kinder, das sie hindern wird, Männer zu werden. Hey, du hast gearbeitet, du hast vorbereitet. Es ist voll okay, dass du Wertschätzung und Anerkennung bekommst. Es tut uns einfach gut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und uns beieinander bedanken. Das sollte auch zum Dienst in der Gemeinde dazugehören, dass wir die Dienste des anderen wahrnehmen und nicht für selbstverständlich halten. Es sollte eine Kultur der Ehre unter uns sein, den Dienst des anderen wahrzunehmen, Anerkennung und Dank auszudrücken. Es gehört auch dazu, das selbst für sich annehmen zu können. Also wenn jemand zu dir, zu mir kommt nach dem Dienst und sagt, das hast du gut gemacht, dann musst du dich nicht gleich unter den Teppich kriechen und sagen, ach ja, das war nicht ich, es war alles nur der Herr. Nein, du hast gearbeitet, du hast dich vorbereitet. Du hast auf Gottes Stimme gehört in der Vorbereitung und Gott hat dir Ideen gegeben, wie du was umsetzen kannst. Du darfst Dank und Anerkennung einfach annehmen und dich daran freuen. Dich daran freuen, dass andere das wahrnehmen. Die Frage ist, suchst du es und brauchst du es oder kannst du auch weiterleben, wenn es nicht kommt? Das ist nicht der Grund, warum wir dienen. Schauen wir darauf, wie Christus gedient hat. Wusstet ihr, dass weder die Römer noch die Juden Jesus ans Kreuz genagelt haben? Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Im Garten Gethsemane, ja, hatte Jesus ziemlich negative Gefühle, aber er hat sich davon nicht überwältigen lassen. Ja, Jesus hatte die Kontrolle nicht in dem Sinne, dass er sich zusammenriss und dachte, da muss ich jetzt durch, sondern geborgen in der Liebe des Vaters. Und das ist unser Punkt. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden, dass sein Charakter, seine Kraft in unserem Leben deutlich wird. Das geht nur, wenn wir sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Es geht nicht mehr um mich, es geht um ihn, es geht um sein Reich. Merke, erst wenn wir bereit sind, unser Leben niederzulegen, dann können wir einander dienen, füreinander da sein, im vollen Maße in unserer Berufung, in unserem Auftrag leben. Ohne, dass wir Ansprüche aneinander haben oder voneinander zu fordern, ohne zu sagen, ich tue das für dich, wenn du das für mich tust. Ja, du weißt doch, eine Hand wäscht die andere. Wir dienen, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst gedient, ohne Gegenleistung. Wir dienen, weil wir unsere Erwartungen alleine von Gott holen und nicht von Menschen. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dann gibt es noch einen sehr interessanten Bibelvers zum Dienen, der steht in Petrus, 1. Petrus 4,15. Dort heißt es, niemand unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter. Ich gehe jetzt mal davon aus, das seid ihr alle nicht. Niemand von euch leide als ein Mörder, als ein Dieb oder Übeltäter. Oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Habt ihr das gewusst? Das Leiden in der Gemeinde entsteht, das Leiden in deinem Leben entsteht, wenn du einen Dienst tust, zu dem du gar nicht berufen bist. Oder dass du Leiden verursachst in deinem Leben und im Leben anderer Menschen. Wenn du dich um Dinge kümmerst, um die du dich gar nicht zu kümmern hast. Wenn du dauernd in ein fremdes Amt greifst, das führt zum Leiden. Das sagt das Wort Gottes. Und ich wünschte, dass manchen jungen Leuten im Studium mal jemand gesagt hätte, es gibt auch andere gute Berufe. Ich sehe, wie manche Lehrer, das haben wir in der Schule erlebt mit unseren Kindern, wie manche Lehrer gelitten haben. Und ich meine das jetzt nicht verurteilend, in keinster Weise, überhaupt nicht. Es war nur irgendwie zu spüren, es war nicht ihr Auftrag, nicht ihre Berufung. Ich sehe das auch im Geistlichen, auch bei manchen Leitern von Gemeinden, Pastoren und Ähnlichen. Und manche haben vielleicht, sind gute Prediger, aber in der Seelsorge klemmt es bei ihnen. Und umgekehrt genauso. Ja, manche sind gute Seelsorger, gute Krankenhausseelsorger, aber sie sind nicht in der Lage, eine Gemeinde zu leiten. Und das zu verstehen, niemand leide unter euch, indem er in ein fremdes Amt eingreift. Überprüfe mal dein Leben, ob du gerade am Leiden bist, weil du etwas tust, was Gott vielleicht gar nicht von dir wollte. Und du tust es eben vielleicht aus dem alten Denken heraus noch, dass man durch dieses Amt, durch diesen Dienst irgendwie Anerkennung bekommt oder Wertschätzung. Wenn ich mit der Gabe diene, die Gott mir gefangen hat, die ich von Gott empfangen habe, befreit mich das auch von Neid auf andere. Ich muss nicht mehr neidisch sein auf den Dienst oder auf das Gelingen der anderen. Ich muss niemanden irgendetwas beweisen. Der andere Punkt ist der, wir werden immer auf beiden Seiten stehen. Auf den Seiten des Dienenden und auf der Seite von dem, der den Dienst des anderen empfängt. Es ist in der Gemeinde immer beides vorhanden. Für beide Seiten gilt, hat die Liebe Gottes unser Herz erfüllt, sind wir in der Lage, selbstlos zu dienen und auch zuzulassen, dass mir gedient wird. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und so möchte ich euch nochmal diesen Bibelvers vorlesen vom Josua 23,11. So achtet um eures Lebens willen und in abgewandelter Form, so achtet um eures Dienstes willen, genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Amen.